Hallo ihr Lieben.
Hi.
Was ist das faszinierende und mysteriöse Phänomen, das Sahara-Auge? Der unerklärliche Podcast.
Mit Mrs. Fröhlich.
Und Mr. Fröhlich.
Passend zum Wetter?
Wieso?
Ich weiß auch nicht, ich habe so Hitzewallungen.
Aber es ist gar nicht Sahara-Feeling draußen.
Nee, trotzdem, es ist, eventuellerweise, wenn die Folge jetzt rauskommt, wir nehmen sie ja jetzt einen Tag vorher auf, morgen wird es ja wieder wärmer und dann soll es ja auch wieder wärmer werden, dann haben wir uns also dem Wetter angepasst.
Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass es morgen wärmer wird, aber okay, vielleicht ist dann Sahara-Stimmung.
Dann ist ein bisschen Sahara-Stimmung, auch ein Thema, was lange gewünscht sich wurde.
Ja.
Auch ein Thema, auf das ich, bevor es sich gewünscht wurde, schon gestoßen bin und mir dachte,
Ja, voll schräges Thema.
Das ist ein richtig schräges Thema. Vor allen Dingen ist es auch mal wieder so ein Thema, was halt da ist. Weißt du, so wie die Bosnien-Pyramiden oder, weißt du, was ich meine?
Ach so, wo man wirklich erstmal sagen kann, okay, das existiert
das
wirklich.
Das kannst du dir angucken.
Genau.
Da kannst du hin. Also das ist was zum Greifen, zum Fassen.
Ja, obwohl es auch eigentlich, um dem jetzt mal ein bisschen was vorwegzunehmen, ich kann da hin natürlich, aber wenn ich dann da langlaufe und mir das angucke, kann ich das gar nicht so richtig wahrnehmen als aus der Luft.
Ja, ja, logisch. Du brauchst dafür schon einen Pilotenschein. Also pass auf, ihr macht einen Pilotenschein. Dann ja. Besorgt ihr euch ein Flugzeug und dann fliegt ihr dahin und dann könnt ihr euch das angucken. Also im Endeffekt ganz einfach.
Genau. Dann könnt ihr dieses faszinierende und mysteriöse Phänomen mit eigenen Augen sehen. Ihr könnt euch natürlich auch bei Google Bilder angucken.
Das ist natürlich das Einfachste. Oder ihr guckt einfach, was wir da so für ein Bild auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Und im Zuge dessen könnt ihr natürlich gleich ein Like, einen Kommentar und ein Follow natürlich da lassen. Damit unterstützt ihr uns, damit der unerklärliche Podcast unerklärlich wachsen kann.
Genau. Dann legen wir einfach mal los, denn das Sahara-Auge ist, ja, natürlich nicht so gesprochen ein Auge, sondern es ist eine Struktur in der Sahara-Wüste, was wie ein Auge aussieht, weil es kreisförmig ist.
Naja, du, aber wie gesagt, wenn du dir ein Bild dazu anguckst, dann sieht es schon aus wie ein Auge, wie ein kunstvolles, gezeichnetes Auge, wie von einem Künstler, der ein Gemälde gemalt hat und so ein bisschen
ja, das stimmt.
Sich gedacht hat, ich male mal ein Auge, wie ich es malen würde oder wie es für mich cool aussieht.
Weil es auch so farblich abgesetzt ist, ne?
Das ist auch crazy.
Also das ist richtig crazy. Dem bin ich tatsächlich auch gar nicht so, näher gekommen, weil ich, also naja, wir werden sehen, was ich hier zu berichten habe. Die Wissenschaft, ja?
Sorry, wir reden dann am Ende nochmal darüber, was mit den Farben, was da vielleicht.
Ah ja, du hast vielleicht eine Solution.
Ich habe eine Solution.
Na siehst du, wir ergänzen uns so gut, das ist unglaublich. Die Wissenschaft ist, warum nix?
Ich habe den Kopf geschüttelt, nicht genickt.
Ja, deswegen, egal. Oh, ich dachte gerade, ich habe eine Brille auf, aber habe ich gar nicht.
Nee, die ist immer noch auf deinem Kopf.
Ach so. Okay, die Wissenschaft ist auch immer noch fasziniert von diesem Thema und dass es immer wieder Thema ist, was anregt, worüber man spricht, auch bei den Menschen, die davon wissen. Es ist auf jeden Fall eine Struktur, wie ich schon gesagt habe, weil es wird auch, und jetzt versuche ich wieder in einer anderen Sprache zu reden, und zwar Arabisch, Guelb Errichert.
Guelb Errichert?
Ja, ist Arabisch und auf Deutsch übersetzt auch Richard-Struktur. Und damit wird dieses Auge umschrieben, man sagt auch Auge Afrikas oder Bill's Eye.
Warte mal, Richard oder Richard? Also
Richard.
Weil du gerade Richard
ja,
und dann dachte
Deutsch
ich mir, ich soll hart riechen, ja?
Nee, Richard auf Deutsch Struktur. Ja.
Okay.
Es ist, um es zu beschreiben, ein ringförmiges, kraterähnliches geologisches Gebilde in der Sahara im Norden Mauretaniens. Und dieses Guelb G-U-E-L-B bedeutet in der flachen Sahara Inselberg.
Mhm.
Ja, so ein paar Facts.
Sehr, sehr
um hier ganz leicht in die Folge einzutreten. Auf jeden Fall sagt man, dass Millionen Jahre lang Sandwinde und Regen das Gestein geschliffen haben, dessen Unterschiede folglich immer deutlicher wurden. Denn in dieser Region wurden die weicheren Regionen stärker erodiert. Ja? Ich komme jetzt hier mit ein paar Fachbegriffe aus der, wie sagt man, Wetter nochmal?
Keine Ahnung.
Gut. Sodass der Kontrast der Ringe immer größer wurde, also zwischen weicheren und härteren Strukturen in diesem Sahara-geologischen Gebiet. Und damit trat dann wohl das Auge der Sahara hervor.
Das ist schon wieder, also, sorry. Und die Pyramiden sind auch mit Wind und Wasser entstanden, ne?
Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil dann hätte es ja diese Struktur viel mehr in der Sahara an sich geben sollen.
Ja.
Und nicht nur darauf begrenzt.
Nicht nur da, sondern es ist halt schon wieder so ein Ding, wir suchen nach irgendeiner Antwort, die irgendwie erklärbar ist und sagen einfach, es ist so.
Ja.
Das ist wieder so ein Käse. Also nur an dieser Stelle ist das so. Aber ja. Sonst findest du das nicht. Und auch in der Größe und auch nicht daneben oder so, oder dass es so ein bisschen abweicht, sondern das ist halt so, dass da irgend so ein Knotenpunkt ist, dass da so kleine Wirbelwinde sind. Und nur an dieser einen Stelle haben die dann dieses Auge gemacht.
Genau, und das macht alles noch ein bisschen mysteriöser, weil wenn man noch einen anderen Aspekt sieht, und zwar wenn man von Millionen von Jahren spricht, dass dann die Sandwinde und Regen halt genau da fokussiert, dann immer wieder in den Millionen Jahren das Gleiche verursacht hat, finde ich auch ein bisschen strange. Und wenn man bedenkt, wenn man wirklich so weit zurückgeht, dass die Erde ja mal aus einem Kontinent bestand, Pangea genannt.
Ja.
Und der ja zerrissen wurde durch Kontinentalverschiebungen oder Vulkanen oder wie auch immer, alles, was so dafür verantwortlich war. Und diese einzelnen Bruchstücke, die sich aus diesem einen Kontinent gebildet haben, ja unsere heutigen Kontinenten sind, sagt man, dass da an dieser Stelle, wo dieses Sahara-Auge ist, der Boden sich ein bisschen wölbte und eine Beule entstand sozusagen oder Lava-Eruption stattgefunden hat. Obwohl man dann wieder sagen kann, von der wissenschaftlichen Seite her, da ist eigentlich gar kein Vulkan sozusagen. Das ist auch nicht so richtig bewiesen, dass da vielleicht es durch einen Vulkan entstanden ist. Aber man hat in dem Inneren des Auges, was so ein bisschen blasser ist, wohl Vulkangestein gefunden.
Na gut, jetzt ist aber auch wieder der Punkt, war das nicht auch da alles mal grün, Oase?
Richtig, das ist nämlich der nächste Punkt auch, welches auch wieder dazu führt, dass man sich fragt, okay, wie kann denn das sein? Vor 11.000 bis 5.000 Jahren war die Sahara nämlich eine grüne Savanne mit vielen Flüssen und Seen. Und am Rand mit wirklich Wäldern, das macht es halt auch wieder so komisch. Vielleicht ist es so ein Rückbleibsel, wie sagt man, habe ich das Wort vergessen, so ein, übrig. Das ist so, weiß ich nicht, vielleicht von der Zeit, dass das da irgendwie, deswegen sieht es auch so farblich komisch aus.
Ich habe eine andere Solution zu der Farbe.
Ja, okay, dazu kommen wir aber später.
Okay.
Auf jeden Fall, das Sahara-Auge wurde erstmals im Jahr 2003 von Satellitenbildern entdeckt. Das finde ich auch ein bisschen krass, dass es erst 2003 entdeckt wurde.
Vielleicht hat man da noch gar nicht so geguckt. Weißt du, dass es da irgendwie, vielleicht gibt es ja, siehst du, das auch schon wieder so ein Punkt, den man beäugeln sollte. Dass vielleicht bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einem bestimmten Punkt gab es einfach noch nicht irgendein Team oder sowas, die die Aufgabe haben, alles, was irgendwie strange aussieht auf dem Planeten, was man über Satelliten sehen kann, sich mal anzugucken und abzuspeichern sozusagen, weißt du?
Ja.
Und vielleicht ist es ja erst seit 2000 oder 2001 oder keine Ahnung was, gibt es erst ein Team, was die Aufgabe hat, einfach diesen Planeten mit Satelliten abzuscannen und Fotos von jeder Ecke zu machen und zu gucken, was ist denn das?
Ja, das kann aber natürlich sein.
Um dann zu erklären, dass es ganz toller Wind war, der da wehte.
Das oder dadurch, dass man dann im Jahre 2003 diese Struktur entdeckt hat und die ja so kreisförmig ist und aus so mehreren Arten Ringen besteht, ne? Mhm. Weil das ja wie so ein Wirbelsturm irgendwie so.
Jetzt sag nicht Wirbelsturm.
Wieso?
Weil das Quatsch ist.
Ach so, okay.
Im Endeffekt sieht es aus, wie als ob man die gleiche Stelle, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, gibt einem Kind 10 Wachsmaler in 10 verschiedenen Farben und sagt dem Kind, mal ein Auge mit jeder Farbe und dann malt es immer den Kreis da rum.
Ja.
Und so ähnlich sieht es aus, finde ich.
Ja. Und dann kam irgendwann diese Theorie auf und dazu komme ich später, aber ich möchte natürlich euch, lieben Hörer, schon mal irgendwie was zum Mitdenken, während wir jetzt den Podcast aufnehmen, geben. Es erinnert von der Struktur doch ganz genau an eine Stadt.
Ja, ich weiß, was du... Also ich, klar weiß ich das.
Ach so, möchtest du es sagen?
Nein.
Dann sage ich es jetzt.
Auch nicht.
Immer noch nicht?
Doch.
Doch. Es könnte das Überbleibsel, jetzt habe ich das Wort, von Atlantis sein.
Tudum.
Genau. Wenn man nämlich bedenkt, dass die Sahara früher mal gar nicht so aussah, wie sie aussah, sondern eine grüne Savanne war. Und Atlantis ja grün und mit Wasser war.
Und die Form hatte.
Und diese Form hatte, ganz genau. Aber weiter erstmal im Kontext.
Und dazu, sorry, um den Hörer noch ein bisschen hier in Gedanken weiterzubringen. Man muss dazu auch sagen, Atlantis soll ja auch rund gewesen sein, ne?
Ja, genau, das meine ich ja damit. Also auch kreisförmig.
Ja, ja, also das passt schon alles vom Ding her.
Genau, es ist aus mehreren Kreisen, das ist kombiniert jetzt aus Sanddünen, Sedimenten und Gesteinen. Aber die genaue Entstehung dieses Sahara-Phänomens kann man halt nicht bis heute richtig erklären. Außer diese Theorien mit den Sandwinden und Regen und ja.
Haben die da eigentlich so richtig Stress in den Situationen, dass sie da sitzen und sich sagen und sich fragen in so einem Brainstorming-Team, wir müssen irgendeine plausible Antwort jetzt hier abliefern, um das irgendwie zu erklären, bevor das irgendwie die Runde macht?
Ja, ich glaube schon.
Dass die so richtig schwitzen, Überstunden machen und überlegen, okay, warte mal, ich habe jetzt hier mit einem Wetterologe oder weiß ich, wie das heißt, gesprochen.
Meteorologe.
Mit so einem gesprochen und der hat gesagt, nicht in der Art und Weise und auch nicht in der Größe und auch nicht an nur einer Stelle, aber so ein Wirbelwind kann sowas erzeugen. Aber dann gibt es sowas auch an mehreren Stellen. Ja, ist egal, wir machen das jetzt so.
Na, die stehen bestimmt auch unter Druck, weil sie gerade den Tellerrandwanderern natürlich zuvorkommen wollen, um halt eine fundierte Aussage zu tätigen, bevor irgendwelche Verschwörungstheorien entstehen.
Du meinst Tellerrand-Wanderer-Theorien. Tellerrand-Theorien.
Ja, das haben wir doch schon mal gesagt.
Tellerrand-Theorien?
Ja.
Na gut.
Was glaubst du, was das für ein Durchmesser hat? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man es am besten natürlich vom Himmel aus sehen kann.
Okay, also ich weiß die wirklich, Hand aufs Herz, ich weiß die Zahl nicht aus dem Kopf. Ich schätze jetzt einfach und eigentlich weiß Brian, dass ich ziemlich gut schätze.
Gar nicht.
Wenn ich immer irgendwas schätzen soll, wenn irgendwie was hat es gekostet oder keine
du
Ahnung.
Du liegst immer daneben, ich liege immer richtig gut.
Das stimmt, da habe ich vorhin von Dreher gehabt.
Ja, ich glaube auch.
Okay, also ich schätze. Also man kann das nur von oben, ich gehe davon aus, es sieht schon ziemlich gewaltig aus. Ich sage 10,4 Kilometer.
Bisschen mehr.
Mehr?
Ja.
12,7.
Ein großes Stück weit mehr.
23,2 Kilometer.
Okay, 40 bis 50 Kilometer.
Was? Hast du eine Ahnung, wie viele das sind?
Ja, deswegen, wenn du da langläufst, nimmst du es halt auch gar nicht wahr, weil es einfach zu groß ist und zu weitläufig.
Hast du eine Ahnung, wie viel das ist?
Ja. Nee, also ja, doch.
Das ist richtig viel.
Das ist richtig viel, ja.
Wenn ich mit dem Fahrrad meine Tour mache, sind es 20 Kilometer hin, also hin 10 und zurück 10.
Ja, dann
das ist ja die Hälfte.
Kippst du ja um, wenn du da die kreisförmigen Strukturen des Auges abfährst.
Sage mal. Also an, wie groß das ist?
Ja. Es hat also eine beträchtliche große Struktur, die man, wie gesagt, aus der Luft oder von Satelliten aus gut sehen kann. Was natürlich dann dieses Phänomen noch mehr anregt. Was ist es? Durch was ist es entstanden? Was ist es, irgendein Überbleibsel? Also es bleibt ein Mysterium.
Ganz kurz. Ja, also wenn du natürlich von so einer Größe sprichst, 40 bis 50 Kilometer, ist es definitiv sehr wahrscheinlich oder sehr stark vorstellbar, dass das mal eine Stadt war, wie zum Beispiel Atlantis. Da können definitiv sehr viele Menschen leben und da kannst du einiges machen, weil es ja riesengroß. Und jetzt noch mal ganz kurz. Also Leute, wir halten mal fest, ja, wir haben die Theorie der Wissenschaftler und der Menschen, die sagen, der Menschen, wir sind keine Menschen, die sagen, das ist mit einem Wirbelsturm entstanden. Und jetzt wissen wir, dass es 40 bis 50 Kilometer groß ist. Was ist denn das bitte für ein Wirbelsturm gewesen?
Vielleicht ist da auch irgendwie, und jetzt werfe ich hier mal eine krasse Tellerrandwander-Theorie ein, das habe ich natürlich nirgendwo so gelesen, aber ich sag's jetzt einfach mal, vielleicht ist da ja auch irgendwie mal so eine Station für ein richtig krasses Mutterschiff gewesen. Ein
Raumschiff?
Ja.
Dass es so was hinterlassen hat.
Ja, das ist auch wegen der Farbe und so, weil das ja so blass, bläulich irgendwie auch ist, ne? So irgendwas auch wieder mit Magnetismus oder irgendwie sowas zu tun hat, was man aber bis jetzt nicht nachgewiesen hatte.
Na, vielleicht haben sie es da auch noch nicht gemessen. Aber dann kann ich das ja schon mal vorwegnehmen, weil du das jetzt gesagt hast. Meine Solution wäre nämlich, ich denke auch, dass da vielleicht ein Mutterraumschiff war und der Antrieb, wo es wieder nach oben geflogen ist, nicht wo es gelandet ist oder wo es gelandet und nach oben geflogen ist, keine Ahnung, dass das, was die benutzen als Antrieb, wie wir benutzen ja hier,
guck mich nicht so an, ich weiß es nicht.
So ein Düsenjet, wenn da die Düsen losgehen und da das Feuer hinten rauskommt und keine Ahnung was, ne, haben die ja vielleicht irgendwas anderes?
Ja, hundertprozentig haben die was anderes.
Und vielleicht hat das ja einfach diese Struktur hinterlassen, diesen Abdruck, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach eine chemische Reaktion mit dem Wüstensand, hat da stattgefunden, mit den Mineralien, die in der Wüste drin sind, ja. Und daraufhin hat diese Verfärbung stattgefunden durch das, was das Raumschiff hatte. Ist nur eine Theorie. Und was die Mineralien im Boden, weil, erinnere dich mal, hatten wir ja jetzt hier vor ein paar Tagen erst, wo du mich gefragt hast, weil wir sind ja im Sommerurlaub hier auf Ibiza und machen ja deinen Tagesausflug auf Formentera. Und da hast du mich doch gefragt, was ist denn das? Ist das ein See? Und da habe ich dir doch gesagt, ich so, das ist noch viel geiler als nur ein See. Gewinnen die Salz. Und durch das Wasser und das Salz und die Sonne ist der See oder was auch immer das ist, so pinkfarbend.
Ach ja.
Weil da ja diese chemische Reaktion stattfindet. So, und jetzt, wenn du dir das Auge anguckst, das sind ja auch so eine Farben. So rosa, lila und weißt du, was ich meine?
Ja, aber die bestehen ja, die Farben. Das ist ja nicht, dass das weggeht. Und da wird ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit dran gearbeitet, sondern das existiert ja so, wie es da ist, im ruhigen Zustand sozusagen, ohne dass da was gemacht wird. Ja, das finde ich so komisch.
Ja, aber an dem See machen die ja auch nichts. Da ist ja einfach nur das Wasser drin und da drin sammeln die halt das Salz.
Ja.
Das ist ja das Meerwasser und daraus machen die denn die Salzgewinnung. Kannst du aus Süßwasser keinen Salz gewinnen?
Ja, keine Ahnung.
Das ist halt vielleicht eine Theorie, dass es einfach, dass da mal was war, was irgendwie dazu geführt hat, dass es da eine Reaktion, eine chemische Reaktion mit dem Boden gab, der dann wiederum diese Farm hinterlassen hat. Durch die Mineralien.
Und das ist so geblieben.
Aber
dass jetzt der Wind und der Regen und weiß ich nicht, was das nicht wieder verändert, sondern dass die Struktur so bestehen bleibt.
Vielleicht ist es auch irgendwas Radioaktives oder irgendwie sowas, weißt du, so Plasmaenergie.
Ja,
oder
das hätte man ja schon nachweisen können mit Messungen oder
so. Ja, aber die Frage ist, ob die da überhaupt schon gemessen haben.
Das weiß ich auch nicht. Aber es gibt eine ganz andere Hypothese noch darüber, was es sein könnte.
Die müssen buddeln.
Fällt dir noch was ein?
Eine andere Theorie.
Durch was das da entstanden sein könnte?
Okay, dass da irgendwie mal ein Berg war und der wurde abgebaut, das halte ich für unwahrscheinlich, weil wir hier von der Wüste reden. Das ist es nicht. Du musst mir auch schon ein bisschen Feedback geben. Guten Morgen, aufstehen. Nee. Vielleicht bist du ja ein bisschen benebelt, weil wir hier bei uns im Schlafzimmer sitzen und wir hier in einem Raum mit nasser Wäsche sind und die Türen und Fenster sind alle zu. Und wir haben hier eine Luftfeuchtigkeit von 98%. Lass mich überlegen, was es sonst noch sein kann. Also, dass sich da irgendjemand einen Spaß erlaubt hat, das glaube ich eher weniger. Das ist vielleicht irgendwas Nazca, eine Verbindung zu den Nazca-Linien, aber die sind nicht gefärbt. Die sind aber auch riesengroß.
Ja, jetzt mal abgesehen von der Färbung, sondern von der Struktur an sich, dass es dieses, soll ich sagen?
See.
Nee, dass es einen Meteoriteneinschlag gab dort an der Stelle.
Ja, aber Butter bei der Fische, liebes Kind. Wenn ich mit meinem Plasma hier ankomme und du jetzt mit einem
Meteorit, ne, das habe ich so jetzt gelesen.
Ja, ja, ist ja in Ordnung, dass du das liest. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nur deine Wörter sind. Aber da muss ja was, wo ist der? Hast du eine Ahnung, hast du eine Vorstellung? Moment. Das ist, du willst mir also erzählen, dass ein Stein aus dem Himmel abgestürzt ist, der 50 Kilometer groß war. 50 Kilometer. Hast du eine Vorstellung, was so ein Ding mit der Erde anstellen würde? Der hinterlässt dich nur einen Abdruck.
Vielleicht war es auch ein kleinerer. Und dann sind diese Wellen so, diese...
Ja, die Steine haben sich dann so wie ein Zirkel im Kreis gedreht.
Naja, auf jeden Fall hat er dann wohl diese kreisförmige Struktur gebildet und dadurch ist dann halt sind auch so Kraterstrukturen entstanden, die ja dort so ein bisschen identifiziert wurden, dass es dort in dem Gebiet Kraterstrukturen gibt, die es auf einen möglichen Einschlag hinweisen könnten.
Sag mal jetzt mal, ich möchte hier nicht dich angreifen, sondern die Menschen, die das ernsthaft sagen, dass das möglich ist. Hast du eine Vorstellung, mit was für einer Geschwindigkeit dieser Stein mit dieser Größe anrichten würde? Da hast du nicht einen kleinen Krater, wo du mal im Winter runterrutschen kannst mit dem Schlitten und sagen kannst, war ein geiler Tag. Das geht da hunderte Meter runter.
Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich weiß aber nicht, wie groß sowas sein muss, dass dann...
Ich meine nur, jetzt mal Butter bei der Fische. Der Film Deep Impact, kennst du?
Nein.
Richtig gut, dass du den nicht kennst. Der macht Frodo mit, nur mal am Rande.
Ach so.
Sollte man als meine Frau wissen, aber darüber reden wir nach der Aufnahme. Armageddon. Ja, den kenne ich, da weine ich immer.
Richtig.
Ich auch, also sage ich das. So, und da reden wir von ähnlich großen Asteroiden, was auch immer, Steinbrocken. Und da sagen die Leute, nämlich die ganzen NASA, Air Force, Militär, sonst was Menschen in dem Film, irgendwo müssen die ja ihre Informationen auch haben, das muss ja berechnet werden. Die sitzen ja bei einem Film nicht einfach nur da und erzählen uns das Blaue vom Himmel, sondern das ist ja schon irgendwo nachvollziehbar, ne? Und die sagen dann nämlich, wenn so ein Ding in so einer Größe abstürzt auf dem Planeten Erde, dann ist die Sache erledigt.
Ah, okay. Ja. Also die Wissenschaftler sagen auch, dass halt, um diese Theorie weiter zu bestätigen oder zu stützen, braucht es halt weitere Untersuchungen. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht natürlich, wie weit diese Untersuchungen sind. Was die Theorie allerdings untergräbt, sagt man, glaube ich, so, sind...
Haben wir es?
Sorry, ich glaube, ich musste niesen. Nee.
Ach so.
Ja, es fehlen auch jegliche Spuren, die darauf hindeuten, dass da etwas aus dem All geflogen kam. So wie du. Ab sofort könnt ihr den Tellerrandwanderer-Merchandise erwerben. Wählt zwischen dem Logo und dem Schriftzug und gestaltet euch eure T-Shirts, Pullover, Tassen, Thermobecher, Jutesäcke und vieles mehr einfach selbst. Den Link findet ihr ganz oben in der Beschreibung dieser Folge. Schaut doch mal rein. Du sagst, irgendwo muss ja dann dieser Meteorit auch gelandet, also der muss ja irgendwo auch vorhanden sein.
Das sage ich auch. In der Größe, das, da sind doch Bruchteile und das ganze Ding ist ja jetzt nicht komplett kaputt, sondern da liegt ja irgendwie eine Hälfte oder so umgedreht auf der Achse irgendwo in der Ecke. Wo ist das? Abgetragen oder was?
Ja, also ganz merkwürdig. Man ist sich dem halt auch nicht sicher, was jetzt genau das verursacht hat. Es gibt halt diese unterschiedlichen Theorien. Abgesehen davon ist das ein Gebiet, was auch ökologische Auswirkungen hat, weil es tatsächlich innerhalb der Sahara dort einen Lebensraum bietet für eine ganze Vielzahl von Pflanzen und Tierarten auch, die sich irgendwie diesen extremen Bedingungen in der Wüste angepasst haben. Und das ist wohl auch für Ökologen ganz interessant, weil sie dort diese besonderen Ökosysteme untersuchen können, genau, die interessant sind, um herauszufinden, wie bestimmte Organismen sich anpassen können an so einen extremen oder ja unnatürlichen Umgebungen. Nur mal so viel dazu. Ist immer interessant, was man alles so liest, wenn man so ein Thema recherchiert. Das Sahara-Auge hat auch Einflüsse so in dieses ganze Mythologische, auch wenn man jetzt da an Atlantis denkt, wo wir später noch zu kommen. Ganz viele sehen diesen Ort auch als heiligen Ort oder einen Ort von spiritueller Bedeutung, aber das taucht ja eigentlich auch immer wieder auf, wenn man irgendwo etwas Ungewöhnliches hat in einem Gebiet, dann gibt es immer diese Fraktion von Menschen oder Gruppen, die daraus was ganz anderes nehmen als das Normale, was man so versucht mit der Wissenschaft zu erklären, ne?
Ja.
Dann, weiß ich nicht, betet man da in dem Ort, weil man irgendwie denkt, vielleicht da gibt es irgendwie einen krassen spirituellen Flow.
Ja,
aber finde ich halt auch schwierig, wenn das so groß ist, irgendwie glaube ich.
Eine Opferstelle.
Oder stelle ich mir sowas vor, da muss man irgendwie begrenzt damit sein oder muss man sowas direkt sehen können, um es dann spirituell auch zu erleben. Aber das kannst du ja, wenn du dann da stehst, nicht richtig
sehen. Na, ich war eben gerade ja kurz AFK, wie es so schön heißt, also ich war gerade ganz kurz nicht anwesend, weil ich was am Handy nachgeguckt habe. Und zwar habe ich nachgeguckt, also der mögliche Stein, der hier runtergekracht ist, kracht sein sollte, ich bin gerade lost.
Welcher mögliche Stein?
Der das Auge hinterlassen hat.
Aha, ja.
Der ist halb so groß wie Potsdam.
Schönes Ding.
Nur mal, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wovon wir reden.
Da müsste man
halb
ja.
Potsdam fällt also auf die Erde.
Ja.
Mit keine Ahnung, was für eine Geschwindigkeit. Also mit einer rasenden Geschwindigkeit. Und wenn es denn durch die, wie heißt denn das? Atmosphäre?
Ja, Atmosphäre.
Durchkracht, fängt es ja auch Feuer. Also es ist ein,
ja, stimmt,
ein Feuerball, der aus purem Stein besteht, der halb so groß ist wie Potsdam und der kracht in die Wüste. Und dann wird zum ernsthaft erzählen, dass das so ein kleiner Buddelkasten-Krater ist, wo die Leute dann sagen, ja, das erzählen wir den Leuten, das glauben die uns. Und du findest, ja, halb Potsdam liegt da und das ist einfach weg.
Wurde abtransportiert.
Die, haben sie mal kurz ein paar Kamele gepfiffen und gesagt, Karl-Uwe,
ja,
bring mal deine Truppe.
Ja.
Und wir müssen jetzt hier mal halb Potsdam wegtragen. Also Leute, jetzt mal Butter bei der Fische, aber wir mögen zwar Tellerrandwanderer sein, aber wir sind keine Horsties.
Ja, genau. Ja, tatsächlich ist dieses Sahara-Auge auch eine touristische Attraktion natürlich, seitdem es entdeckt wurde, obwohl es auch schwer zugänglich und weit abgelegen ist. Aber trotzdem gibt es natürlich immer Menschen, die Interesse an sowas haben, die Abenteurer sind oder wie auch immer. Und ja.
Entschuldigung, dass ich meinen Arm hebe wie in der Schule. Die bieten doch da bestimmt Rundflüge an, oder? Weil anders kannst du dir das doch nicht angucken. Theoretischerweise, ich meine nur Nazca, wenn du dir Nazca auf dem Boden anguckst, dann viel Spaß, da ist ja nichts.
Ja, ja, die haben da schon irgendwie in der Gegend so ein bisschen die Infrastruktur und die Wirtschaft und weiß ich nicht was alles, wurde dadurch wahrscheinlich schon angekurbelt, dass man da so gewisse Dinge dann erleben kann.
Weißt du, woran ich gerade denke? Kennst du das optische O?
Nee.
Dieses, ich weiß jetzt nicht, ich möchte da keinen irgendwie zu nahe treten oder irgendwie Falschinformationen. Ich kenne das bloß von den Türken, dieses blaue Auge mit dem weißen.
Ach so, ja,
und
ja,
den
ja.
Schwarz, mit der schwarzen
Linse.
Das
soll man sich doch über eine Tür hängen oder so, damit nichts Böses eintritt.
Ja, das ist, glaube ich, allgemein so ein Glücksbringer-Ding.
Ja, genau.
Oder sowas beschützen, Glück. Hm. Es sieht, hat auch ein bisschen Ähnlichkeit, ne?
Ist ja auch ein Auge.
Also,
in dem Sinn, ja.
Oder man denkt, oder ich denke das jetzt nur, weil das ein Auge ist. Hm. Weiß ich nicht.
Es gibt auf jeden Fall, oh, ich habe heute irgendwie ein bisschen Allergie, tut mir leid. Es gibt auf jeden Fall natürlich zu dem Sahara-Auge zahlreiche Verschwörungstheorien, in denen behauptet wird, dass das Auge von außerirdischen Wesen geschaffen wurde. Was wir ja im Endeffekt auch irgendwie schon ein bisschen angesprochen haben. Oder wir als Tellerrandwanderer das ja auch in Betracht ziehen können, dass das eher dadurch vielleicht entstanden ist und nicht von Mutter Erde.
Vielleicht ist es auch eine Markierung, wie ein QR-Code, der mit einem Mutterraumschiff aus dem All laserhaft den Planeten Erde gescannt hat.
Ach,
und
krass,
so einen Lasercode drauf gemacht hat, damit andere Spezien, andere Alien-Rassen, da, wenn die vorbeifliegen und sagen, oh, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht ja gut aus, wir haben viel Grün, wir haben viel Wasser, lass uns da mal. Und dann, oh, das gehört Ronny, das Ding, Leute, wir müssen weiter. Wie
ja,
eine Fahne,
das
wie,
kann
wir,
sein.
Wir haben, der Mensch macht sich anders. Die Amis, die zum Mond geflogen sind, amerikanische Flagge rein.
Ja, tatsächlich ist dieses Sahara-Auge heutzutage so eine Art Landmarke auch für Astronauten und so. Wenn du weiter oben bist, nicht nur im Flugzeug fliegst oder so und die Erde von viel weiter oben betrachtest und dann dieses Sahara-Auge siehst, weißt du genau, ach ja, genau, das ist da Afrika. Das ist so eine richtige Kennzeichnung.
Wie die die chinesische Mauer kann man gar nicht vom Weltall sehen, ne? Das war doch, war das nicht irgendwann mal so ein, hieß es nicht immer so, dass
es
man die sehen kann?
Es glaube ich, dass man sie sehen kann, aber doch nicht von so ganz weit aus dem
und
All,
und das Sahara-Auge kannst du sehen?
Für Astronauten. Also, weiß ich nicht, wie weit oben, oh, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht wisst ihr das ja. Kann man das Sahara-Auge von der ISS sehen zum Beispiel?
Ja, schreibt es uns doch in die Kommentare oder kommentiert fleißig hier bei unserem Podcast auf eurem Streaming-Anbieter und gibt uns gerne eine gute Bewertung. Das hilft uns ebenso.
Genau. Weitere Verschwörungstheorien, das ist ein geheimer Stützpunkt von irgendwelchen außerirdischen Zivilisationen vielleicht sein könnte oder eventuell, was darf natürlich nicht fehlen, von irgendwelchen Regierungen, die hier auf der Erde sind sozusagen.
Experimente oder wie?
Ja, irgendwas, wer weiß. Aber es ist halt alles nur Spekulation und natürlich fehlende wissenschaftliche Beweise, die dahingehend, jetzt kann ich den Satz gerade nicht beenden.
Ich warte drauf, ja.
Aber egal. Genau, ich dachte halt auch die ganze Zeit, dass vielleicht da doch auch ein bisschen Magnetismus vorherrscht. Aber ich habe tatsächlich irgendwie nicht zu dem Sahara-Auge finden können, dass da irgendwie wieder so eine besondere Stelle an der Erde ist, wo erhöhter Magnetismus ist.
Vielleicht ist es auch ein Portal.
Ah, ja, ja, ja. Portale sind ja immer irgendwas mit kreisförmig, oder? So werden wir es jedenfalls in Filmen.
Naja, du, pass mal auf. Ich habe hier nochmal wegen Portale einen, im Zuge dessen einen Video gesehen, wo es um die bosnische Pyramide ging. Könnt ihr euch ja gerne mal anhören, die Folge. Solltet ihr das noch nicht getan haben, hier bei uns. Und da gibt es ja in den einen Tunnel von der Sonnenpyramide ganz unten diesen riesengroßen Kristall, wo ganz alte Runen drauf sind auf dem Kristall. Und man hat es ja entschlüsselt, was die Runen bedeuten. Und so übersetzt heißt es, das Portal muss geschlossen werden, so lange, bis wir uns verteidigen können.
Ach, ja, 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 das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
Wo man echt so Gänsehaut und einen Schauer über den Rücken bekommt. Und jetzt stelle dir doch mal vor, dieses gescannte Auge oder was es ist, ist sozusagen wie so ein Unterbrecher, dass die Portale nicht geöffnet werden können.
Okay.
Weißt du, dass du so wie so ein Token-Schlüssel, dass du das halt abgeschlossen hast, dass der Magnetismus, die Energie,
der Fluss durch.
Auf der Erde für diese Portale ist unterbrochen durch dieses Auge. Und es muss so groß sein, damit es wirklich überall durch den Planeten sich durchziehen kann.
Das wäre sehr freaky.
Das ist eine richtig krasse Freaky-Theorie von mir.
Aber kommen wir tatsächlich nochmal dazu, dass das Sahara-Auge ja vielleicht eventuell was mit Atlantis zu tun haben könnte. Denn wer erzählte zuerst von Atlantis? Platon, der genau Atlantis so beschrieben hat, wie dieses Sahara-Auge von der Struktur her ist. Deswegen ist das eigentlich eine ganz glaubwürdige Theorie vielleicht, dass das eventuell wirklich ein Überbleibsel dieser Krater, die da jetzt zu sehen sind, auf die Struktur von der versunkenen Stadt Atlantis zurückzuführen ist, weil man weiß ja nicht genau, wo Atlantis war.
Das stimmt und man weiß, dass wir das Auge nur vom Himmel aus sehen können.
Ja, die Brücke habe ich jetzt noch nicht genommen. Was hat jetzt Atlantis mit dem mit dem All zu tun?
Na, wer hat es, Bert, zuerst davon gesprochen?
Platon.
Ja. Wann hat Platon, der Jute, gelebt?
Ach, vor weiß ich nicht was.
Richtig. Dies reicht ja schon als Aussage. Und vor,
das ist natürlich krass, ja.
Konntest du nicht mit dem Flugzeug die Erde abtuckeln und sagen, oh, guck mal hier, Platon, guck mal aus dem Fenster, mach mal ein Foto. Gab's nicht.
Ja, ja, und Atlantis soll ja war ja eine sehr glorreiche Zeit, Atlantis. Und da wird ja auch von den Göttern gesprochen, Poseidon und seinen Kindern, Jungen, die ja dann in Atlantis lebten, aber die da irgendwie nach Poseidons Vorstellungen zu überschwänglich gelebt haben und deswegen versank er ja wohl diese Stadt. Die Götter.
Ja, die sollen ein Gerät gehabt haben, mit dem man das Wetter kontrollieren kann.
Ja, ja.
Unter anderem.
Ja. Also das ist alles sehr merkwürdig. Es gibt mehrere Ideen, wo Atlantis gewesen ist. Nicht nur da, wo man zuerst glaubte, wo diese Meerenge da ist.
Ja.
Sondern halt, weil gerade auch die Sahara mal anders war und nicht nur Staub und Sand, sondern halt grün und mit Wasser und diese kreisförmige Struktur, könnte man davon ausgehen, dass dort der Platz von Atlantis war.
Oh, das ist so spannend.
Das finde ich richtig krass und das hat mich jetzt irgendwie dazu auch gebracht, dass ich mir das wirklich vorstellen kann, dass Atlantis es mal gegeben hat wirklich und dass das da war.
Das ist für mich auch der größte, also wenn man davon ausgeht und glaubt, dass Atlantis wirklich mal existierte, dann ist das Sahara-Auge definitiv Stand jetzt, heute, wo ich auch sage, ja.
Und die Erde hat Atlantis einfach verschluckt. Und deswegen sind da jetzt noch, das hat es so eingezogen ins Innere der Erde, unter die Sahara sozusagen. Und deswegen ist das jetzt noch so.
Ja, aber verschluckt ist für mich, dass es weg ist. So wie in Lost, wo ich damals zu dir gerannt kam, meinte, die Insel ist einfach weg. Die war ja dann weg.
Ja, ja,
obwohl,
stimmt.
Obwohl, die war ja auf dem Meeresgrund. So, aber da sind wir mitten in der Wüste und du siehst ja quasi die Überbleibsel, das Fundament sozusagen.
Ja. Ja, stimmt, hast du auch recht. Na, vielleicht wurde es nur so eingesogen. Nicht verschluckt, dass es komplett weg ist, sondern eingesogen, dass es so.
Naja, aber wenn ich mir das überlege, wenn jetzt halb Potsdam weg wäre, das, also was passiert, damit halb Potsdam weg ist?
Tja.
Und wer war das? Und warum nur da?
Warum nur begrenzt? Natürlich ein Riesengebiet, aber begrenzt? Da muss ich, also ich finde es halt, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass die Natur von selbst alleine sich auf dieses Gebiet konzentriert hat und nur da diese Struktur reingemacht hat.
Du, oder diese Götter, von denen man da spricht, Poseidon etc., waren halt wirklich, sagen wir mal, sowas wie Anunnakis,
ja.
Außerirdische,
ja.
Die halt was auch immer für Technologie haben und vielleicht da wirklich irgendeiner gehaust hat in Atlantis, in dem Sahara-Auge und sich ein bisschen sehr neben der Spur verhalten hat und da drastische Maßnahmen kamen und die einfach an ihrem Mega-Mutter-Raumschiff irgendein Gerät haben, womit die einfach die Stadt verdampft haben. Die haben die einfach erhitzt, verbrannt, dass das Wasser einfach weg. Und dass man halt sagt, die Stadt ist halt nicht in dem Sinne untergegangen, wie sie geht nach unten, ne, dass sie nach unten wandert, sondern die wurden einfach mit von jetzt auf gleich, das ist ja auch das Ding.
Ja.
Die soll ja von jetzt auf gleich war Atlantis weg.
Ja.
So. Und dann haben die das einfach so gemacht, dass man gesagt hat, gut, genau wie hier Sodom und Gomorra ist ja auch, pup, eben gerade war die Stadt noch da und zack war sie auf einmal weg.
Vielleicht war das auch so ein Gebiet, was mal noch vor ein paar, weiß ich nicht wie vielen Jahren, wo wir vielleicht noch zurückdenken können und nicht in die Hunderttausender Jahre zurückgehen, sondern vielleicht war das aber auch mal ein Fleck in der Sahara, wie man es jetzt so Fata Morgana-mäßig. Weißt du, dass man in der Wüste auf einmal so ein Gebiet ist, wo Wasser ist, wo Bäume, Palmen stehen und das ist einfach verdunstet alles. Das ist,
ja, so meine ich das.
Ja, genau.
Dass sie das erhitzt haben und dann hat es einfach
ausgebrannt sozusagen.
Weg. Alles ausgetrocknet und
aber
so
warum bleiben
starke
dann
Hitze?
Diese Strukturen und diese Farbe, warum überlebt es die ganzen
Weil das diese chemische Reaktion ist, die stattgefunden hat. Ah. Aber du meinst, warum das immer noch da bleibt und durch wirkliche Wüstenstürme und so nicht weggeweht
wird. Ja, genau.
So wie ein, oh, wie heißt denn das, was die Mönche in Tibet immer gemacht haben? Oh, ich hab's vergessen. Aber was man so aus.
Mit diesem Rauch.
Hä?
Mit diesem Rauch?
Nein.
Ach so.
Wo du so Mosaik. Sachen aus Puderzucker, nicht Puderzucker, aber aus so einem farblichen Zeug, ne? Und dass es dann so wegweht, so meinst du das, ne? Aber das sieht ja aus, als ob das.
Das sind halt Krater, richtig, ne? Das ist.
Als ob das, ja, wie so, als ob das eine Steinplatte ist und auf die Steinplatte hat man irgendwas, so ein Branding draufgeknallt oder ein Tattoo oder sowas. Und es ist jetzt noch da. Es ist unerklärlich. Es ist unerklärlich, mal wieder.
Mal wieder? Haben wir auch erklärliche Themen? Erklärbare Themen.
Ja, wenn wir eine Folge eure Fragen machen, wo ihr uns eine Frage stellen könnt.
Ach so, die sind wissenschaftlich belegt.
Da werden wir hier wissenschaftlich.
Genau. Ja, was glaubt ihr denn? Was kann das Sahara-Auge sein? Was war es mal? Ist es nur ein Spiel der Natur oder ein Zufall der Natur? Oder ein Meteoriteneinschlag. Oder
der
eine
halb so groß ist wie Potsdam.
Oder eine verpuffte Stadt in der Wüste.
Also ich, was glaubst du denn?
Atlantis.
Ich sag auch Atlantis.
Und da sind halt irgendwelche komischen...
Und dann gab es halt Bestrafung. Ja. Haben wir Sodom und Gomorra haben wir noch nicht gemacht, ne?
Nee.
Mach ich mich mal auf die Pirsch.
Ja, mach das mal.
Was da los war.
Was war da eigentlich los, genau.
Vielleicht gibt es ja eine Verbindung zu dem Sahara-Auge. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also bleibt dabei, Leute. Folgt uns, wie gesagt, überall. Hinterlasst positive Liebe, wollte ich sagen.
Positive Liebe finde ich auch schön.
Ah, na gut, dann machen wir das so. Und wir hoffen natürlich, euch geht es gut. Wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter, habt Spaß am Leben. Seid lieb zueinander, ganz wichtig.
Positive Liebe.
Positive Liebe. Und die Tellerrand-Wanderer sind bei euch. Und schaut doch mal in unserem Merchandise vorbei. Wir haben ja einen Shop. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung dieser Folge ganz oben. Und schaut doch mal rein. Da könnt ihr euch alles zusammenstellen, wie ihr Lust und Laune habt. Also, Mrs. Fröhlich möchte euch noch was sagen.
Bye, bye.